Wir gucken heute in die Nachrichten und wir starten jetzt einfach mal am 31.10. Halloween, was für gruselige Themen erwarten uns. Und ich habe tatsächlich ein gruseliges Thema für den Anfang. Hält die Ampelkoalition oder kommt es zu Neuwahlen? Koalitionsbruch, das Aus der Ampel, vorgezogene Neuwahlen, Szenarien, die in Berlin immer häufiger diskutiert werden. Wer hat ein Interesse an einem vorzeitigen Ende der Regierung und welche Termine könnten dafür entscheiden? Ein Überblick. Die Automobilindustrie in der Krise, die Steuereinnahmen absehbar im Sinkflug und dann wäre da noch ein möglicher Wahlsieg Donald Trumps bei der anstehenden US-Wahl. Mehr denn je bräuchte es aktuell eine stabile deutsche Regierung. Doch die scheint mehr mit sich selbst beschäftigt als mit der vielfältigen Herausforderung. Viele politische Beobachter sehen immer mehr Anzeichen dafür, dass die Ampelkoalition keine besonders lange Zukunft mehr hat. Wo steht die Regierung aktuell und wie könnte es denn nach neuer Wahlen weitergehen? Wie zerrüttet ist die Ampelkoalition? Aktuell spricht nicht mehr viel dafür, dass die Koalition aus SPD, Grünen und FDP Weihnachten noch erleben wird. Selbst Vizekanzler und Finanzminister, die bisher noch an einem Strang gezogen haben, brüskieren sich gegenseitig. Aktuelles Beispiel. Der Doppelwirtschaftsgipfel am 29. Oktober. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte dazu Vertreter der Großindustrie und Verbände ins Kanzleramt eingeladen. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner nahmen nicht daran teil. Vielmehr rief Lindner für denselben Tag zu einer Gegenveranstaltung auf, bei der er sich mit dem Mittelstand traf. Der FDP-Chef erklärte, er sei nicht in die Planung des Kanzlers einbezogen worden. Das FDP-Treffen müsse ergänzend zum Kanzleramtstreffen verstanden werden. Vizekanzler Robert Habeck brachte indes einen milliardenschweren, schuldenfinanzierten Deutschlandfonds ins Gespräch, für den es keine politische Mehrheit gibt. Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondent Stefan Detjen bezeichnete die Ereignisse vom 29. Oktober als offen zur Schau getragene Illoyalität innerhalb der Regierungslager. Damit ginge die Koalition einen weiteren Schritt auf ihr vorzeitiges Ende zu. Der Weg dafür sei schon vorgezeichnet. Vertrauen sei unter den Koalitionspartnern kaum noch vorhanden, diagnostiziert der Politologe Uwe Jun. Zudem verlieren sie zunehmend ihre Geschäftsgrundlage, da es ihr kaum mehr gelinge, Kompromisse zu schmieden und sich zumindest gemeinsam zu unterhalten und zu versuchen, Probleme gemeinsam zu lösen. Politikwissenschaftler Hans Vorländer hält einen Bruch der Koalition dagegen für unwahrscheinlich. Zitat: Ich glaube, es ist sehr schwierig für diese drei, sich tatsächlich zu trennen, weil das, was dann kommt, könnte doch viel schlechter für die einzelnen Parteien sein, die die Koalition tragen. Welche Termine sind denn für die Ampel entscheidend? Eine wichtige Rolle für den Fortbestand der Ampelkoalition dürfte die Nacht vom 14. auf den 15. November spielen. In dieser Nacht finden die sogenannten Bereinigungssitzungen im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags statt. In dieser Sitzung wird abschließend über noch offene Punkte im Etat verhandelt und abgestimmt. Wird sich die Regierung über den Haushalt für das kommende Jahr einig, könnte die Regierung unter Scholz möglicherweise noch bis zum regulären Bundestagswahltermin am 28. September 2025 im Amt bleiben. Ein weiteres wichtiges Datum ist die US-Präsidentschaftswahl am 5. November. Wird Trump zum zweiten Mal gewählt oder versinkt die Vereinigten Staaten danach in ein politisches Chaos? Kann sich Deutschland keine Regierungskrise leisten? Befürworter von Neuwahlen sagen deswegen: Gerade wenn es geopolitisch und wirtschaftlich schwierig ist, muss Deutschland handlungsfähig sein. Angesichts der aktuellen Außendarstellung der Ampelkoalition scheint sie derzeit weder in der Lage noch willens, weiter gemeinsam zu sein, zu regieren. Neuwahlen, also ein vorgezogenes Ende der Regierung, könnten, so das Argument von Neuwahlbefürwortern, eine politische Handlungsfähigkeit Deutschland wiederherstellen. Wer hat ein Interesse an Neuwahlen und wie könnte es dazu kommen? Das größte Interesse an vorgezogenen Neuwahlen hat derzeit Bundesfinanzminister und FDP-Chef Lindner. Ich habe auch großes Interesse daran, damit die FDP endlich unter 5% fällt und er verschwindet. Seine Partei strebt am deutlichsten aus der Ampelkoalition heraus. FDP-Chef Christian Lindner läutete bereits den Herbst der Entscheidungen ein und sagt, es bräuchte manchmal auch den Mut, eine neue Dynamik zu entfalten, wenn die Grenzen des Möglichen erreicht seien. Die FDP setzt auf einen politischen Gewinn. Wenn sie als die Partei in den Bundestagswahlkampf zöge, die Ampelregierung ein Ende bereitet hat, schätzt Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondent Detjen das Kalkül der Partei ein. Andere Akteure hätten ein Interesse am Fortbestand der Regierung. Insbesondere Bundeskanzler Scholz. Er hofft, den 15% Rückstand seiner Partei gegenüber der Union bis September 2025 aufholen zu können. Angenommen, man würde sich Mitte November nicht auf einen gemeinsamen Haushalt für 2025 eignen können, würde es zunächst Gespräche mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geben. Anschließend könnte Bundeskanzler Scholz die Vertrauensfrage stellen. 2005 hatte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder dieses Vorgehen gewählt, um den Bundestag vorzeitig aufzulösen und vorgezogene Neuwahlen herbeizuführen. Als mögliches Datum für vorgezogene Bundestagswahlen wird in Berlin aktuell immer wieder der 9. März 2025 genannt. Eine Woche nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg. Wie könnte es nach Neuwahlen weitergehen? Die CDU bereitet sich schon auf die Regierungsübernahme vor. Laut Äußerungen von Parteimitgliedern bevorzugt die Union eine Zweierkoalition. Ausgehend von aktuellen Umfragen spricht viel für eine Regierungskoalition und aus Union und einer stark geschrumpften SPD. Zum Problem könnte die prognostizierte Stärke von der AfD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht werden. Denn eine neue Regierung stünde weiter vor der Herausforderung, einen tragfähigen Haushalt zustande zu bringen. In Berlin stellt man sich darauf ein, dass noch einmal Sondervermögen eingerichtet werden müssen. Für eine entsprechende Grundsatzänderung wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Kämen BSW und AfD auf mehr als ein Drittel der Sitze im Bundestag, wie aktuell Umfragen prognostizieren, hätten beide Parteien zusammen eine Sperrminorität. Oh Mann. Also, der 14. bzw. 15. November und nächste Woche, der 5. November bzw. 6. November, wird entscheidend darüber sein. Da ich nicht in die Zukunft gucken kann, aber ich so langsam ein bisschen wirklich die Schnauze voll habe von der Ampel, würde ich mit allem leben können. Also, ob die Faschisten nun jetzt im März nächsten Jahres stark sind oder die Faschisten Ende nächsten Jahres stark sind. Mit Faschisten hat man ja so oder so ein Problem. Ich glaube, das spielt keine große Rolle. Das ist ein Artikel aus der Zeit. Gericht verurteilt den Vater des Hanauer Attentäters zu einer Geldstrafe. Aus rassistischen Motiven hat der Vater des Attentäters von Hanau Angehörigen von Opfern nachgestellt und Menschen beleidigt. Eine Freiheitsstrafe lehnt das Gericht allerdings ab. Das Amtsgericht Hanau hat den Vater des Mannes, der in der Stadt 2020 9 Menschen aus rassistischen Motiven getötet hatte, wegen zahlreicher Delikte zu einer Geldstrafe verurteilt. Unter anderem wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Nötigung muss der 77-Jährige dem Urteil zufolge 21.600 Euro Strafe zahlen. Das wird sicherlich überhaupt kein Problem werden für den alten Mann. Rechtskräftig ist das Urteil nicht. Der Fall wird voraussichtlich bei der nächsthöheren Instanz landen. Sowohl die Verteidigung des Verurteilten als auch die Nebenklage, die eine Angehörige eines Anschlagsopfers vertritt, haben angekündigt, Rechtsmittel einzulegen. Das Amtsgericht blieb mit der Geldstrafe unterhalb des Antrags der Staatsanwaltschaft. Die Nebenklage hat ihrerseits eine Freiheitsstrafe von 1,5 Jahren ohne Bewährung gefordert, die Verteidigung einen Freispruch. Die Richterin begründete ihr Urteil jedoch damit, dass es zwar bequem, aber nicht angebracht sei, den Mann wegzusperren. So sei er etwa nicht gewalttätig. Zwar erwarte sie nicht, dass er mit den Taten aufhören werde, das sei aber etwas, Zitat, was die Gesellschaft ertragen muss. Okay. Zuvor hatte eine psychiatrische Gutachterin den 77-Jährigen für voll schuldfähig erklärt. Zwar habe er zwei wahnhafte Störungen bei allen Taten, seine Einsicht und Steuerungsfähigkeit aber vorhanden gewesen. Anders als bei seinem Sohn liege jedoch keine Schizophrenie vor. Der Verurteilte hatte nach Gerichtsangaben unter anderem die Menschenwürde von Migranten, Zitat, böswillig verächtlich gemacht und sei, Zitat, zweifelsohne rassistisch. Unter anderem näherte er sich immer wieder trotz eines Verbotes einer Angehörigen eines Opfers des Sohnes. Der Mann war bereits vorbestraft und in der Vergangenheit zu Geldstrafen in einer Gesamthöhe von 9.000 Euro verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte das Geld durch Zwangsvollstreckung eingetrieben, da er nicht zahlte und ihn zeitweise in Haft nehmen lassen. Bei der Urteilsverkündung war der Mann nicht vor Gericht erschienen, wie auch an fast allen anderen Prozesstagen. Zuvor hatte dessen Pflichtverteidiger nach eigenen Angaben den Kontakt zu ihm verloren und wollte sein Mandat niederlegen. Ein Gerichtsbeschluss verpflichtet ihn aber dazu, es weiter zu erfüllen. Der Sohn des Verurteilten hatte am 19. Februar 2020 in Hanau aus rassistischen Motiven 9 Menschen erschossen und anschließend seine Mutter und sich selbst getötet. Die Richterin begründete ihr Urteil damit, dass es zwar bequem, aber nicht angebracht sei, den Mann wegzusperren, so sei er etwa nicht gewalttätig. Zwar erwarte sie nicht, dass er mit den Taten aufhören werde, das sei aber etwas, Zitat, was die Gesellschaft ertragen muss. Das klingt alles so ein bisschen, als würde man bewusst bei jemandem, der offen rassistisch, menschenfeindliche Ansichten hat und der einen Sohn in die Welt setzte, der den Anschlag von Hanau verübte, als würde man irgendwie schon so ein bisschen darauf warten, dass was passiert. Das klingt wirklich komisch. Jetzt möchte ich euch einen Artikel aus der Zeit zeigen. Und ich meine wirklich zeigen. Das sind die Millionen, die Donald Trump wählen wollen. Alt-Weiß Rednecks, unsere Datenanalyse zeigt, den typischen Trump-Wähler gibt es nicht, aber es lassen sich Muster erkennen. Wir zeigen, wer Trump wirklich wählt. Diese rund 2500 Figuren stehen für die Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern, die bei der anstehenden Präsidentschaftswahl Donald Trump wählen wollen. Einer von ihnen wollen wir hier Joe Davis nennen. Davis ist 67 Jahre alt und weiß. Er lebt in North Carolina und verdient etwas mehr als $100,000 im Jahr. Davis betet täglich und besitzt eine Schusswaffe. Warnungen vor dem Klimawandel hält er für übertrieben. Damit entspricht Davis vielen Millionen Trump-Wählern. Was denken diese Bürgerinnen und Bürger? Was wollen sie politisch? Wir haben einen Datensatz der Corporative Election Study ausgewertet. Wissenschaftler der Harvard University und anderen Universitäten befragten dafür regelmäßig 50.000 US-Wähler, zuletzt 2022. Etwa 20 von ihnen gaben an, beim letzten Mal Donald Trump gewählt zu haben. Dieses Jahr wird Trumps Wählerschaft den Umfragen zufolge nochmal wachsen. So, sehr coole Analyse jetzt hier. Die Daten zeigen, Trumps überzeugt vor allem Ältere, insbesondere die 60- bis 80-Jährigen. Die Zukunft von Amerika wird von denen zerstört, die keine Zukunft mehr in Amerika haben. Let's go! Halbe CDU. Obwohl Trump bei Männern etwas besser ankommt, ist fast die Hälfte seiner Wählerschaft weiblich. Der Großteil der Anhänger des republikanischen Kandidaten ist weiß. Schwarze machen nur etwa 14% der Wahlberechtigten insgesamt aus. Aber nur 3% der Trump-Wähler. Die Bevölkerung der Bildungsabschlüsse unterscheidet sich kaum vom Rest. Die Verteilung der Bildungsabschlüsse unterscheidet sich kaum vom Rest der Bevölkerung. Also das ist relativ gleich. Ärmere Menschen wählen seltener Trump. Die meisten seiner Unterstützer haben mittlere oder höhere Einkommen. Trump mobilisiert in den mittleren Einkommensschichten überproportional. Die Wirtschaft ist für viele Trump-Wähler das Wichtigste. Wahrscheinlich jetzt auch noch das Migrationsthema. Protestanten machen die Hälfte der Trump-Wähler aus und sie sind damit deutlich überrepräsentiert. Anhänger von nichtchristlichen Religionen machen nur einen sehr geringen Anteil aus. Viele Trump-Wähler geben an, mindestens einmal am Tag zu beten. Eine deutliche Mehrheit spricht sich für ein weitestgehendes Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen aus.
Aha.
Zwei Drittel wollen, dass deutlich weniger Einwanderer in die USA kommen. Der Anteil ist deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung. Also man sieht im Hintergrund immer die Gesamtbevölkerung, ne? Und die Wählerschaft der Trump-Anhänger. Beim Thema Klimawandel ist die Trump-Wählerschaft überraschend divers. Zwar tendiert eine deutliche Mehrheit dazu, die Krise kleinzureden oder zu verleugnen, immerhin 30% sehen aber ein reales oder sogar ernstes Problem.
Wir wissen viel zu wenig über den Klimawandel.
Oh. Eine deutliche Mehrheit der Trump-Wähler lehnt ein Verbot von Sturmgewehren ab. Viele von ihnen besitzen selbst eine Waffe. Eine knappe Mehrheit aber hat aber keine. So, das wollte ich euch nur kurz zeigen. In dem Artikel wird mehr oder weniger noch zusammengeschrieben, was wir gerade gesehen haben. Wie die Struktur der Wählerschaft von Donald Trump ist. Ich finde das sehr interessant und wollte das mal abbilden. Bundesregierung schließt alle iranischen Generalkonsulate. Nach der Hinrichtung des Deutsch-Iraners Schamat hat Außenministerin Baerbock weitere Sanktionen angekündigt. Die drei iranischen Generalkonsulate in Frankfurt, München und Hamburg werden geschlossen. Die Botschaft in Berlin bleibt offen. Als Reaktion auf die Hinrichtung des deutsch-iranischen Doppelstaatsbürgers Jamshid Sharmat schließt die Bundesregierung alle drei iranischen Generalkonsulate in Deutschland. Wie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mitteilte, handelt es sich um die diplomatische Vertretung in Frankfurt am Main, in Hamburg und in München. Die Botschaft in Berlin soll aber geöffnet bleiben, so die Grünen-Politikerin. Betroffen sind 32 iranische Konsularbeamte, die ihr Aufenthaltsrecht verlieren und ausreisen müssen, sofern sie nicht auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Die Reaktion auf die Hinrichtung fällt damit härter aus, als von vielen erwartet. Die Ironie. Das ist also hart. Okay. Baerbock teilte mit, die Bundesregierung habe Teheran in der Vergangenheit, Zitat, unmissverständlich klargemacht, dass eine Hinrichtung Schermats schwerwiegende Folgen habe. Sie habe erst vor einem Monat mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi in New York über den Fall gesprochen. Die kaltblütige Ermordung unterstreiche, dass das iranische, Zitat, Unrechtsregime auch mit dem jüngsten Wechsel an der Spitze weiter in voller Brutalität agiert. Die Bundesaußenministerin kündigt außerdem an, sie werde in Brüssel verstärkt darauf drängen, die iranische Revolutionsgarde auf den EU-Terrorlisten setzen zu lassen. In den USA und Kanada sind die Elitestreitkräfte bereits als Organisation gelistet. Irans Justiz hatte Schermats Hinrichtung am Montag bekannt gegeben. Er wurde im Frühjahr 2023 in einem umstrittenen Prozess nach Terrorvorwürfen zum Tode verurteilt. Hintergrund dürfte sein Engagement in der iranischen Exil-Oppositionsgruppe Tondar sein. Die iranische Staatsführung wirft der Organisation vor, für einen Anschlag im Jahr 2008 in der Millionenstadt Shiraz mit mehreren Todesopfern verantwortlich zu sein. Die Bundesregierung, Angehörige und Menschenrechtler wiesen die Anschuldigung gegen Shermat vehement zurück und bezeichneten den Prozess gegen ihn als grob unfair. Er durfte keinen eigenen Anwalt wählen und sein Aufenthaltsort blieb zuletzt unbekannt. Geständnisse, die im Staatsferien zu sehen waren, konnten unter Folter erzwungen worden sein. Den Richter im Shamats-Prozess hätten Abolghasan Salvati, auch bekannt als Richter des Todes, der von den USA und der Europäischen Union mit Sanktionen belegt wurde. Die ohnehin schon stark eingeschränkten deutsch-iranischen Beziehungen sind mit der Schließung der Generalkonsulate auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Es ist gut möglich, dass der Iran zu Gegenmaßnahmen greift. Bereits nach dem Todesurteil gegen Shamat hatte das Auswärtige Amt zwei iranische Diplomaten ausgewiesen. Der Iran reagierte mit der Ausweisung derselben Zahl deutscher Diplomaten. Das ist ein übliches Vorgehen in solchen Fällen. Baerbock sagte, dass die deutsche Botschaft in Teheran weiter aufrechterhalten werde, auch um die Fälle weiterer Deutscher, die im Iran zu Unrecht in Haft seien, zu betreuen. Der deutsche Botschafter in Teheran, Markus Potzel, wurde zum Konsulation nach Deutschland zurückbeordert. Er hat den Iran inzwischen verlassen. Wann er zurückkehrt, ist völlig offen. Die Europäische Union berät auch über weitere Sanktionen gegen den Iran. Dabei könnte es um Personen gehen, die mit der Hinrichtung, Inhaftierung oder dem Gerichtsverfahren zu tun haben. Generalkonsulate verfolgen vor allem Aufgaben im Rechts- und Konsularwesen, etwa die Ausstellung oder Verlängerung von Ausweispapieren. Diese Aufgabe wird künftig die iranische Botschaft in Berlin wahrnehmen müssen, die weiter geöffnet blieb. In Deutschland leben derzeit rund 300.000 Menschen mit iranischen Wurzeln. Die Anordnung zur Schließung ausländischer Konsulate gilt im Instrumentenkasten der Diplomatie als besonders drastische Maßnahme. Bisher griff die Bundesregierung nur einmal zu einer solchen Strafmaßnahme. Infolge des Angriffs auf die Ukraine sind 4 russische Generalkonsulate geschlossen worden, allerdings mit Verzögerung. Die Entscheidung wurde erst 15 Monate nach der russischen Invasion im Mai 2023 als Reaktion auf die Ausweisung hunderter deutscher Staatsbediensteter getroffen und erst zum Jahreswechsel 2023-2024 umgesetzt. Nun, ich bin mir tatsächlich nicht ganz darüber bewusst, welche Möglichkeiten man dann doch hat, aber das ist schon ein ziemlich verachtenswerter, also das, was da passiert ist im Iran, ist schon ein ziemlich verachtenswerter Vorfall. Also es ist schon sehr, das ist schon sehr crazy, diese verfluchte Verbrechernation, Alter. Das ist crazy. Tausende Menschen warten noch auf Rettung. Nach den heftigen Unwettern in Spanien gehen die Rettungsarbeiten weiter. Tausende Menschen warten auf Hilfe. Während die Frage laut wird, ob zu spät gewarnt wurde, drohen weitere Unwetter. Die Warnstufe Orange gilt auch für Mallorca. Nach den schweren Unwettern in Spanien dauern die Rettungseinsätze weiter an. Inzwischen haben die Einsatzkräfte alle der betroffenen Regionen erreichen können, teilte der Regierungschef der Region Valencia, Carlos Mazzon, mit. Mindestens 95 Menschen kamen durch die Überschwemmungen und Sturzfluten ums Leben. 92 der Opfer wurden in der Region Valencia geborgen. Die Zahl der Todesopfer ist die höchste in Spanien seit Oktober 1973, als in den südöstlichen Provinzen Granada, Murcia und Almería mindestens 51 Menschen starben. Noch immer können Behörden keine konkreten Angaben machen, wie viele Menschen als vermisst galten. Daher wird befürchtet, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte. Zumindest können laut Mazzon inzwischen wohl all die Einwohnerinnen und Einwohner per Hubschrauber gerettet werden, die sich auf Hausdächern gerettet haben. Etwa 70 Einsätze aus der Luft seien dafür notwendig gewesen. An den Rettungsarbeiten sind der Zivilschutz, Feuerwehr, Polizei und Soldaten des spanischen Militärs beteiligt. Über Nacht hätten die Rettungseinsätze jedoch teilweise eingestellt werden müssen, hieß es vom Leiter der Notfallabteilung des spanischen Roten Kreuzes, Inigo Vila. Laut der Nachrichtenagentur warten noch viele tausende Menschen auf Hilfe, die in Fahrzeugen, Häusern und Dörfern ausharten. In der Nacht waren zahlreiche Autobahnen und Landstraßen weiter unbefahrbar. Auch der Bahnverkehr wurde erheblich beeinträchtigt. Rund 115.000 Haushalte waren ohne Strom. Zudem gab es weiter Probleme mit der Handyverbindung. Ein Sprecher der Polizeieinheit Guarda Civil schätzte am Mittwochabend, dass auf den Autobahnen A3, A7 etwa 1.200 Menschen in Autos, Bussen oder Lastwagen festsitzen. Es gäbe aber auch viele, die ihre Fahrzeuge nicht verlassen wollten. Allein in der Region Valencia sollen demnach rund 5.000 Fahrzeuge feststecken, teils verlassen, teils mit darin eingeschlossenen Personen. Auch in Zügen, Häusern, Büros, Schulen und Einkaufszentren sollen noch viele tausende Menschen vor den Wassermassen Schutz gesucht haben. Unglaublich, was da los ist. Unterdessen drohen neue, heftige Regenfälle und Überschwemmungen. In dem am stärksten betroffenen Landstrichen gab es heute zunächst zwar ruhiges Wetter. In einigen Fällen gab es aber weitere Gefahrenwarnungen, sagte König Philipp VI. Es sei, Zitat, noch nicht vorbei. Der Monarch bezog sich offenbar auf die Ausrufung der höchsten Alarmstufe Rot für die Provinz Castellón, nördlich von Valencia, durch die nationale Wetterbehörde EMET. Ministerpräsident Pedro Sánchez appelliert an die Menschen in der Gegend von Valencia und in Castellón, zu Hause zu bleiben. In Spanien steht wegen des morgigen Feiertags ein langes Wochenende bevor, das gewöhnlich viele Spanierinnen und Spanier für Reisen nutzen. Auch die Regierung der Balearen rief die Bevölkerung vor allem auf den beliebten Urlaubsinseln Mallorca und Menorca zu größter Vorsicht in den kommenden Tagen auf. Dort galt die Warnstufe Orange, die zweithöchste. Während die Rettungsarbeiten unter Hochdruck fortgesetzt werden und neue Unwetter drohen, kommen vermehrt Vorwürfe auf, die Bevölkerung sei zu spät oder und nicht ausreichend vor den drohenden Gefahren gewarnt worden. Schließlich seien die Risiken, die mit dem Wetterphänomen Dana einhergingen, bekannt, heißt es in den Medien. Diskussion im Internet. Es trifft zu Herbstbeginn, wenn sich die ersten atlantischen Tiefausläufer mit feucht-kalter Luft über das warme Mittelmeer schieben, im Süden und Osten Spaniens häufiger auf. Die Warnungen des Zivilschutzes wurden erst am Dienstag gegen 20.10 Uhr an die Bevölkerung verschickt, wie der staatliche Rundfunksender rekonstruiert. Dabei habe es schon Stunden vorher zu regnen begonnen. Der Wetterdienst AEMET habe bereits am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr die höchste Warnstufe ausgerufen, was sehr hohe Gefahr bedeutet. Doch die Warnungen des Zivilschutzes seien erst am Abend erfolgt, als erste Flüsse bereits über die Ufer getreten waren. Valencias Regierungschef Masson wies die Kritik deutlich zurück. Erste Warnungen seien bereits am Sonntag ausgesprochen worden. Die Verantwortlichen hätten sich strikt an die Protokolle des Zivilschutzes gehalten. Auch Experten wie der Meteorologe Francisco Martin León widersprachen den Vorwürfen. Solche, Zitat, brutalen Folgen hätten nicht vorhergesagt werden können, weil diese von verschiedenen Faktoren abhängig seien, betont er gegenüber Nachrichtenagentur Europapress. Der Wetterdienst EMET habe mit Unwetterwarnungen der Stufe 3, Gelb, 2, Orange und 1, Rot ausreichend und rechtzeitig informiert. Verteidigungsminister Margarita Robles sagte, sie lehne es ab, sich an der Diskussion und Versäumnisse bei Warnungen zu beteiligen. Zitat, jeder weiß, was er gut und schlecht gemacht hat. In Spanien gilt seit dem Morgen eine dreitägige Staatstrauer. Ministerpräsident Pedro Sánchez soll im Laufe des Tages in der Region Valencia reisen, um sich ein Bild über die Ausmaße der Katastrophe zu machen. Bereits am Mittwoch hatten die spanischen Regierungen den betroffenen Gebieten und der Bevölkerung schnelle Hilfe beim Wiederaufbau zugesichert. Neben Valencia sind auch andere Regionen am Mittelmeer wie Andalusien und Murcia sowie Katalonien La Mancha betroffen. Der Wetterdienst EMET bezeichnete das Ausmaß der Unwetter als historisch.
Ein Jahrhunderthochwasser.
Es seien die schlimmsten solcher Art in diesem Jahrhundert in Valencia gewesen. Mancherorts fiel innerhalb von einem Tag so viel Regen wie sonst in einem Jahr. Unzählige Straßen verwandelten sich Blitzstellen, reißende Ströme, mehrere Flüsse traten über die Ufer, Gebäude und Felder wurden unter Autos unter Wasser gesetzt, Straßen und Häuser, kleinere Brücke brachen weg, Bäume, Container, Autos, Lastwagen und Menschen wurden vom Wasser wie Spielzeug mitgerissen. Das ist in Spanien noch nicht vorbei. Und es betrifft jetzt auch Regionen wie Mallorca, die ja als deutsche Reisehochburg bekannt sind. Megabauprojekte, architektonischer Exzess, Gigantonomie im Übermorgenland. In Riad wird das größte Bauwerk der Welt realisiert. Und jetzt fragt ihr euch, wie könnte das größte Bauwerk der Welt aus sein? Und hier der süddeutschen Artikel, der beschreibt es so ein bisschen. Und zwar, in der Hauptstadt von Saudi-Arabien, Riad, wird bis zum Ende des Jahrzehnts ein würfelförmiger Kubus mit einer Kantenlänge von 400 Metern gebaut, 400 Meter breit, 400 Meter tief, 400 Meter hoch. Das Empire State Building würde 20 Mal in diese Kiste passen. Der Projektleiter der zuständigen staatlichen Immobilienfirma Nu Muraba Development Company bezeichnet das Milliardenvorhaben als menschenorientiert. Ladies and Gentlemen, die Saudis bauen den Borgwürfel. Sie bauen ihn. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis eine künstliche Intelligenz Besitz von diesem Würfel, weil da drinnen irgendein Computer überhitzt, ergreift. Und dann haben wir die Borg. Also wirklich die Borg. Ich freue mich auf der einen Seite ein bisschen dafür. Auf der anderen Seite ist es auch wieder echt verschwenderisch. Womöglich ist das Ganze auch renditenorientiert. Oder wie Albert Einstein einmal meinte, Gott würfelt nicht und das Immobilienbusiness, selbst jenes, das zu Allah betet, überlasst Gewinn über... Ihr könnt langsam vielleicht verstehen, warum ich diesen gruseligen Artikel ausgewählt habe. Also, hier heißt es, Gott würfelt nicht und das Immobilienbusiness, selbst jenes, das zu Allah betet, überlässt Gewinnaussichten ebenfalls ungern den Zufall. Arbeit für Hunderttausende, das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Es werden allerdings, wie in Saudi-Arabien üblich, eher entrechtete Wanderarbeiter, also zum Beispiel die Mitarbeiter aus dem Volkswagenwerk in Osnabrück sein. Die Erdarbeiten für das Stadterweiterungsprojekt im Nordwesten von Riad, letztlich eine Art Kaaba auf Kurs, aber zugegebenermaßen nicht ganz so groß wie Osnabrück, sind jedenfalls fast abgeschlossen. Anfang der Woche wurde verkündet, dass nun 10 Millionen Kubikmeter Erde für das Fundament abgehoben wurden. On top gibt es dann noch einmal 64 Millionen Kubikmeter. Die Nachrichtenseite Bloomberg bezeichnete den vom kanadischen Bauunternehmen Atkins Realis entworfenen Klotz, der an einem einer Seite vergoldeten, an der anderen Seite aber auch an krankhafter Fettsucht leidenden Legostein erinnert, als größtes Bauwerk der Welt. Der ist vergoldet. Der ist komplett aus Gold. Der soll komplett aus Gold sein, tatsächlich. Dieser sehr dekadente Bau soll aus Gold sein. Der unmaßstäblich das Stadtgefüge sprengende Klotz namens Mukab Tower von Al-Muka, arabisch Würfel, schafft Raum für 1,4 Millionen Büroquadratmeter. Dazu kommen etliche Hotels mit tausenden Betten und mehreren Shopping-Multiversen. Sogar eine ganze Universität findet Platz in diesem Großmutter aller Bauvolumina. Innen locken holographische Projektionen, KI gesteuert. Als Projektionsfläche dient als Raum im Raum ein spiralförmiger Turm in der Anmutung eines größenwahnsinnigen Dönerspießes. Ich muss diesen Satz nochmal vorlesen. Als Projektionsfläche dient als Raum im Raum ein spiralförmiger Turm in der Anmutung eines größenwahnsinnigen Dönerspießes. Auf das Dach kommt ein Gartenparadies plus Selfie-Point. Es sind glänzende Aussichten, auch für die aufgepasst, liebe SPD, 100.000 neuen, dazu luxuriös ausgestatteten Wohnungen, immerhin ein Viertel von dem, was Olaf Scholz einst ankündigte, um den deutschen Wohnungsnot zu trotzen. Selten zuvor wurde der Begriff Betongold so unverkrampft auf dem ökonomischen, wenn auch würfelförmigen Punkt gebracht, wie in diesem Maklerfiebertraum aus Tausend und einer Nacht. Ey, dieser Artikel, ja. Ich habe den gelesen und dachte mir, ich muss ihn haben. Ich muss ihn haben. Das Projekt gehört zu 14 Gigaprojekten, die derzeit in Saudi-Arabien zum Staunen der Bauwelt entwickelt werden. Die Strategie, die auf die saudische Transformation zielt, weg vom Öl und hin zu, egal was die Rendite heißt, Vision 2030. Der Riad-Würfel soll indessen nicht nur das größte, sondern auch das am schnellste realisierte Bauprojekt der Welt werden. Das ist der Plan. Um aber an Brecht zu erinnern, ja, mach nur einen Plan. Der geplante Citius Altius Fortius Superlativ wirft drei Fragen auf. Erstens, sind Wow-Architekturen noch zeitgemäß? Oder zweitens, ist das nur wieder die typische Ökofrage aus dem hiesigen Umbau statt Neubaukosmos des Verzichts? Und zwar nach einem wesentlich dominierten Jahrhunderten früherer Stahlbetongewitter. Asiaten und Araber gucken sich die Baugeschichten des Westens an, sehen die längsten Brücken und tiefsten Tunnel, die höchsten Häuser und breitesten Straßen und scheinen ihre Schlüsse daraus gezogen zu haben. Drittens aber, was ist denn eigentlich das aktuell amtierende größte Bauwerk der Welt? Genau, muss man nachschlagen. Spoiler, es ist der Koloss von Rhodos ist es nicht mehr, als eines der 7 Weltwunder der Antike, 30 Meter hoch. Damals war das absolut irre, nahezu gottlos, stürzte das Bauwerk rund 200 Jahre vor Christi Geburt nach einem Erdbeben ins Meer. Das kolossal sein wollen ist seither in der Welt Size Matters also. Wer hat denn nun den größten Bau, der auch Donald Trump unter der Dusche und Wladimir Putin beim angeblichen Private Hideaway am Schwarzen Meer entzückt? Wenn man eine Gruppe extrem heller Galaxiekerne, die zusammen 4 Milliarden Lichtjahre messen, als derzeit größtes bekanntes Objekt im Universum außer Acht lässt, ist es vermutlich das New Century Global Center in der chinesischen Unterprovinzstadt Chengdu. Das wurde 2013 eröffnet. Man muss es nicht kennen. Die enorme Scheußlichkeit verfügt aber über 1,76 Millionen Quadratmeter Nutzfläche. Der Riad-Würfel soll jetzt größer werden mit 2 Millionen Quadratmetern. Die deutsche Debatte um die erhoffte Einhegung von Boden- und Flächenversiegelung in Zukunft oder in der Diskussion zum energieintensiven Beton als gestrigem Bad Guy im Klimawandel, das ist zwar alles sehr richtig, vor dem Hintergrund der Weil-wir-es-können-Bautätigkeit der Gegenwart in aller Welt aber schon auch etwas drollig. Nein? Es wird nun also etwas sehr, sehr Großes in Riad gebaut. Etwas, das dann nicht mehr so sehr, sehr Großes in Chengdu in den Schatten stellt. Wobei man in diesem Fall das bald abgehängte Global Center chinesischer Bauart eh nie so recht auf dem Radar hatte. Oder wie es in der illustrierten Enzyklopädie architektonischer Aktion so hübsch heißt, wer das Bernabeu in Madrid für das Nonplusultra unter den Fußballstadien hält, war eben noch nie in Pyongyang. Das Nonplusultra als Phänomen seit der Antike und bis zur Moderne. Das ist ein Scheinriese, der immer kleiner wird mit jedem Riesen, der anderswo betoniert wird. In Dubai steht das bislang höchste Haus der Welt. Der Burj Khalifa, 830 Meter hoch. In Jeddah soll der Jeddah Tower angeblich bis 2028, was man bezweifeln darf, dessen Höhenrekord pulverisieren. Mit 1007 Metern. Und der King Salman Airport, wir sind wieder in Riad, soll nach Plänen von Norman Foster zum größten Flughafen der Welt werden. Was sonst? Mit 185 Millionen Fluggästen jährlich bis zum Jahr 2050. Zum Vergleich, der Hauptstadtflughafen BER, der Deutschland an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat, bringt es auf ein gutes Zehntel dieser Dimension. Nur die Flugscham wächst hierzulande. Oder auch nicht. Man könnte in den Wahnsinn abtun als nicht ganz zeitgemäßes Phänomen. In einem zwar delirierenden, aber doch fernen Übermorgenland. Doch der Utopismus, dort auch die 170 Kilometer lange allbekannte Absurdität hinter sich lassende vorgebliche Öger-Megacity The Line umfasst, in Klammern auf 400-500 Milliarden Dollar taxiert und garantiert vieles, nur nicht umweltfreundlich, folgt letztlich nur unser eigener Spur. Die Geschichte der westlichen Moderne ist immer auch die Geschichte der Sterne, nach denen man greift. Oder wie es in der New York Times hieß am 27. Juli 1930, Zitat, alles gleicht einer Jagd gen Himmel. Die Stahlarbeiter vorneweg und all die anderen folgen ihnen wie die Verrückten. Der Bau des Empire State Buildings illustriert die Geschichte nationaler Distinktion. Bauen nach Zahlen, Imponiergehabe, 381 Meter hoch galt architektonisch grandios Art de Coeur Riese von Manhattan bis 1972 als höchstes Gebäude der Welt. Ein Jahr später wurde er überragt von den gut 400 Metern hohen Zwillingstürmen des World Trade Centers, das 2001 zusammen mit tausenden Menschen dem Terror zum Opfer fiel. In der Debatte um den Wiederaufbau war bald eine nachdenklich leise und deutsche Stimme zu hören, die von Frei Otto, der als Architekt und Ingenieur lange selbst ein Meister der Superlative war. Statt sich neue, immer höhere Türme auszudenken, wie das noch Frank Lloyd Wright für Manhattan getan hat, als Greis in den 50er Jahren mit atomargetriebenen Aufzügen für 528 Stockwerke und einer Fläche von 1,7 Millionen Quadratmetern, als etwas kleiner als der Mukaba Tower, riet Otto dazu, baut doch eine Wiese am Ground Zero, sozusagen ein Null-Architekturhaus, das Nichtbauen als Bausensation. Das ist inzwischen hierzulande, also in einer längst vollgebauten und eigentlich satten Land, das gültige Credo nach Jahrzehnten der Bauexzesse. Die Party ist vorbei. Oder fast. Bis 2025 soll nämlich in der Lausitz der nun aber wirklich allerhöchste Windkraftanlage der Welt entstehen. Ein 400 Meter hoher Gigant der Ökologie mit 1000 Meter langen Flügeln. Schipkau in Brandenburg wird zum Weltrekord-Hotspot. Size matters. Ein sehr interessanter Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. So, das war's. Mehr habe ich nicht. Mehr Artikel habe ich tatsächlich nicht.